Carbono.
Salz.
Kakao.
Reis.
Jitters.
Kopfhörer.
Freundschaft.
Kakao.
Women.
Kreativität.
Trauer. Keine Lunge.
Resilienz.
Grafie.
Ode.
Physical Strength.
Dejo.
Agua.
Sustentabilität.
In Ländern des globalen Südens wird an- und abgebaut, produziert und exportiert, was aus einem Tübinger Alltag nicht wegzudenken ist. Wir suchen nach Verbindungen zwischen dort und hier. Wir sprechen mit AktivistInnen und UnternehmerInnen aus Tübingen und aus der Region und im globalen Süden.
Weil für uns der Wald hat auch Leben.
Une économie circulaire.
Jeder hat genug zum Leben.
Sie berichten, wie sie ganz praktisch den scheinbar überwältigenden Machtverhältnissen der Weltwirtschaft ihr alltägliches Engagement entgegensetzen. Die Gespräche machen Mut. Sie zeigen, dass uns mehr verbindet als der Handel von Rohstoffen.
Nyukanchi bedeutet unsere Wälder, unsere Wasser, auch Luft, die wir atmen.
Fair, nachhaltig.
Ihr hört Verteilen macht mehr. Ein Podcast über Ressourcengerechtigkeit weltweit.
Solidarität.
Community.
Mit Liebe.
Durch dichten tropischen Trockenwald schlängelt sich ein flaschengrüner klarer Bach im Nordosten Kolumbiens. An manchen Stellen lässt er tiefe Becken entstehen, an anderen Stromschnellen und kleine Wasserfälle. Der Bach ist Heimat von Fischen und anderen Wassertieren und es ist die einzige lokale Süßwasserquelle der dort lebenden Bayou und spielt für sie eine zentrale Rolle im kulturellen, spirituellen und ökologischen Zusammenleben mit dem Wasser.
Doch nur ein Katzensprung von seinem Ufer entfernt, endet dieses reiche Ökosystem abrupt. Hier beginnt die Steinkohlemine El Cerrejón. Schier endlos ziehen sich die Gräben des Übertageanbaus braun in grau durch die ehemals fruchtbare Landschaft. 69 Quadratkilometer. Das ist eine Fläche etwa 6-mal so groß wie Tübingen.
Willkommen zum Podcast Verteilen macht mehr. Heute mit Geschichten rund um den Kampf der indigenen Gemeinden der Wayuu auf der Halbinsel La Guajira gegen einen der größten multinationalen Konzerne der Welt, Glencore. Der Hauptsitz von Glencore befindet sich in dem schönen Dorf Bar in der Schweiz, romantisch am Zuger See gelegen. Unbehelligt von den Aktivitäten des weltweit tätigen Rohstoffkonzerns fließt auch hier ein Bach hindurch, die Lortze.
Doch die soll heute nicht Thema sein. Stattdessen sprechen wir mit unseren GesprächspartnerInnen über Bruno, der Bach, der zum Symbol des Widerstands gegen den rücksichtslosen Kohleabbau geworden ist. Liberen al Bruno, befreit Bruno, lautet seit 2014 die Forderung der Gemeinden der Wayuu rund um das Abbaugebiet. Denn unter dem Bach liegen weitere Kohlevorkommen, die sich Glencore nicht entgehen lassen will. Also wird der Bach umgeleitet mit weitreichenden ökologischen Folgen.
El Cerrejón verbraucht täglich etwa 30 Millionen Liter Wasser, während Tausende von Familien keinen Zugang zu Trinkwasser haben. Laut einer Untersuchung von 2023 waren bis zu diesem Zeitpunkt aufgrund der Wasserknappheit 5000 Wayuu-Kinder an Hunger und Durst gestorben. Gerichtliche Auseinandersetzungen vor dem kolumbianischen Verfassungsgericht führten zwar zwischenzeitlich zu Erfolgen für die Wayuu, aber Glencore schaffte es, mithilfe eines internationalen Schiedsverfahrens und der Anfechtung zahlreicher Verwaltungsbeschlüsse, die Umleitung des Bachlaufs fortzusetzen.
Bruno ist nur ein Teil des Problems. Es wurden hohe Konzentrationen von Schwermetallen bei den Menschen in anliegenden Gemeinden festgestellt, die Krebs verursachen können. Auch Haut- und Atemwegserkrankungen werden beklagt. Im Dezember letzten Jahres wurde der Menschen- und Umweltrechtsaktivist Misael Socaras fast Opfer eines Attentats. Enteignungen, Vertreibungen und Zwangsumsiedlungen der indigenen und auch afrokolumbianischen Gemeinden, Zerstörung der Lebensgrundlagen, Bedrohungen, Menschenrechtsverletzungen. Die Liste der Vorwürfe an Glencore ist lang.
Aber nicht nur Glencore ist weltweit tätig. Auch die Widerständigen haben Verbündete rund um den Globus gefunden, auch hier in Tübingen. Zu Gast bei Verteilen macht mehr sind heute eine indigene Aktivistin der Wayuu. Sie spricht außerdem für die Datenbank Samuel Arejoses, La Guajira. Die Datenbank dokumentiert die sozialen, politischen und ökologischen Realitäten von La Guajira. Die AktivistInnen sehen Dokumentation und Information als Grundlage für Menschenrechtsaktivismus. Sie möchten die Dynamik der Gewalt in Kolumbien verstehen und einen sozial gerechten Frieden fördern.
Außerdem Andrea Mora von Free Bruno. Die Initiative Free Bruno sieht es als ihre Aufgabe, die deutsche Öffentlichkeit auf die Menschenrechts- und Umweltverbrechen im Zusammenhang mit dem Kohleabbau in Kolumbien aufmerksam zu machen. Denn im Zuge des geplanten deutschen Kohleausstiegs und auch seit dem Embargo gegen Russland nach dem Angriff auf die Ukraine ist der deutsche Steinkohleimport aus Kolumbien stark gestiegen. Kolumbien ist heute hinter den USA und Australien der drittgrößte Importeur von Steinkohle nach Deutschland. Free Bruno sagt: Eine nachhaltige Energiewende darf nicht auf Kosten von Menschenrechten und lokalen Gemeinschaften erfolgen.
Last but not least hier bei uns im Studio Camilla Andrea Rodriguez-Reis vom Dachverband Entwicklungspolitik Baden-Württemberg, DEAB, und dem Tübinger Verein Tilla e.V. Wir verbinden Welten. Ein zentrales Thema des Vereins sind immer die Verhältnisse in Kolumbien in seiner Bildungsarbeit. In zahlreichen Veranstaltungen kommen dabei Aktivistinnen aus Kolumbien persönlich zu Wort. Denn das Ziel ist, miteinander voneinander zu lernen und sich gegenseitig im gemeinsamen Engagement für die eine Welt zu unterstützen. Wie wunderschön, dass wir hier zusammen sitzen im freien Radio Wüste Welle. Ich bin Hanna Smitmanns, ich bin von Verstrickt für faire Textilien, Menschenrechte und Klimagerechtigkeit und wir reden über das Thema Kohle und Matthias ist unser Übersetzer. Willkommen. Als erstes bitte ich euch, euch kurz vorzustellen.
Ich bin Camilla Rodriguez und ich bin Gründungsmitglied von Tilla e.V. aus Tübingen. Ich wohne in Stuttgart.
Hallo, ich bin Matthias. Ich bin der Übersetzer heute. Ich bin auch Gründungsmitglied und Vorstandsmitglied bei Tilla e.V. und wohne in Tübingen.
Buenas tardes para todos. Aquí he venido haciendo un trabajo de incidencia por la invitación que me hizo Andrea a través de Free Bruno. Soy vocera del Banco de Datos, Samuela Regocés. Soy de Colombia, del departamento La Guajira. Pertenezco al municipio de Albania y de una comunidad cercana de ello.
Ich bin hierher gekommen wegen einer Veranstaltung im Rahmen der Kampagne Free Bruno. Ich stelle hier vor die Datenbank der Fakten. Ich wohne in Kolumbien, in der Region Guajira und dort in der Nähe der Stadt Albania.
Mi nombre es Andrea Mora, soy colombiana también, de Bogotá.
Ja, hallo, ich heiße Andrea Mora, ich bin auch Kolumbianerin. Ich lebe jetzt seit 27 Jahren in Deutschland und vor drei Jahren haben wir das Kollektiv Free Bruno gegründet, wo wir die Rechte der Gemeinschaften in der Guajira verteidigen wollen.
Vielleicht könnt ihr kurz sagen, welche Rolle habt ihr bei eurer Organisation, die ihr gerade vorgestellt habt?
Also in der Datenbank Samuela Rosses bin ich Mitglied. Wir arbeiten als Gruppe. Wir sind alle Lokalforscher, das heißt, wir sammeln Informationen und dokumentieren Informationen, damit diese dann später veröffentlicht werden kann. Momentan befassen wir uns hauptsächlich mit dem Thema Extraktivismus, denn das ist das Thema, was uns in der Region am meisten betrifft.
Darf ich da kurz nachfragen, was ist denn Extraktivismus?
Es como extraen el mineral de la tierra y termina siendo exportado para otro país.
Also so wie wir Extraktivismus in der Guajira in unserer Region verstehen, geht es da um den Abbau von Kohle für den Export dieser Kohle in andere Länder.
Ich bin, wie gesagt, Gründungsmitglied von Tellar e.V., aber auch seit 5 Jahren Vorstandmitglied. Wir haben einen kollegialen Vorstand, ehrenamtlichen Vorstand und das bedeutet, wir machen super viel für den Verein. Genau. Öffentlichkeitsarbeit und Projekte, da bin ich die Kontaktperson dafür.
Kannst du vielleicht kurz beschreiben, Camilla, oder kurz erklären, was Tilla e.V. eigentlich ist? Ihr habt ja noch einen längeren Namen, Tilla e.V., wir verbinden Welten. Was macht ihr eigentlich als Verein?
Ja, wir verbinden Welten, das genau, das, was wir machen. Wir haben durch unsere Projekte mehrere Foki, was wir in den letzten Jahren ganz intensiv gemacht haben, war zum interkulturellen Themen. Wir sind der Trägerorganisation für die interkulturelle Promotorinnenprogramm, also für den Bezirk Tübingen. Das ist Yvonne Kadavid. Sie ist unsere
interkulturelle Promotorin.
Genau. Und wir haben auch Projekte zum Thema Digitalisierung durchgeführt, auch in den letzten Jahren ein Radioprojekt. Und was der LRV vor allem macht, ist zu diesem Thema sehr viel Bildungsarbeit. Und es ist für uns auch super wichtig, die Netzwerke. Und deswegen sind wir auch seit 2 Jahren ungefähr Teil von der Landesverband Postmigrantischen Organisationen in Baden-Württemberg. Und das bedeutet, unsere Arbeit mitwirken in der Schaffung von Aktivitäten von postmigrantischen Organisationen in der Region in Baden-Württemberg.
Danke. Andrea, du bist hier für Free Bruno. Was ist deine Rolle?
Bueno, Free Bruno se creó hace poco más de 3 años.
Ich bin hier, um die Organisation oder die Kampagne des Kollektiv Free Bruno zu vertreten, das vor etwa 3 Jahren gegründet wurde. Ich sage etwa, weil es im Mai schon 4 Jahre werden. Free Bruno ist entstanden als eine Initiative mehrerer Organisationen aus der Stadt, in der ich lebe, Neustadt an der Weinstraße. Da war die Antifa, da war Fridays for Future, verschiedene Organisationen, die sich zusammengefunden haben, um dieses Kollektiv zu gründen. Viele mussten zwischenzeitlich abspringen oder andere Wege gehen, aber ich bin als Mitbegründerin immer noch da und übernehme mittlerweile auch die Rolle der Koordination dieser Kampagne und dieses Kollektivs.
Danke, Andrea. Was genau die Kampagne macht, werden wir gleich noch mehr hören. Ich würde gerne als erstes euch noch fragen, was bedeutet Kohle für dich? Was empfindest du, wenn du das Wort Kohle hörst, oder was verbindest du damit?
Para mí, el tema de carbón asocia como que algo negativo.
Also grundsätzlich ist Kohle für mich etwas Negatives. Negativ deswegen, weil es in allererster Linie der Einfluss, den dieser Abbau bei uns in der Gegend hat, auf die Natur natürlich, aber eben auch auf die Menschen und die Gesundheit der Menschen einfach sehr immens ist. Und deswegen verbinde ich Kohle mit etwas Negativem, das die Gesundheit schädigt, was die Natur schädigt und was die Menschen schädigt.
Du wohnst auch in der Nähe dieser großen Steinkohletagebau, El Cerrejón. Habe ich das richtig verstanden?
Sí, de igual modo, casi al frente, podríamos decir que somos vecinos.
Das ist richtig, ich wohne quasi gegenüber, wir könnten sagen, wir sind Nachbarn. Und zwar deswegen, weil ich in der Stadt Albania wohne, wo auch dieser Minenkonzern aktiv ist, ja, seinen Sitz hat.
Wie muss ich mir das vorstellen? Also du siehst direkt vor dir die großen Maschinen, du hörst dir, ist die Luft staubig? Was gibt es zum Beispiel direkt für Gesundheitsauswirkungen bei deiner Familie oder deinen NachbarInnen?
Para hacer como que diseñar la comunidad donde pertenezco.
Das Einzige, was unsere Gemeinschaft, unsere Siedlung von der Mine trennt, ist die Straße. Die Straße wurde tatsächlich von dem Minenkonzern selbst gebaut. Auf der anderen Seite der Straße ist eine Wand aus Stacheldraht und dahinter beginnt quasi das Gebiet dieses Minenkonzerns. Wenn ihr mich jetzt nach gesundheitlichen Folgen fragt, kann ich da jetzt nichts Konkretes sagen. Also es ist nicht so wie jetzt in Provincial oder in anderen Gegenden, wo man konkrete Angaben machen kann. Und das liegt einfach daran, weil es dazu keine Analysen und keine konkreten Daten gibt, die irgendwo hinterlegt werden. Aber was wir natürlich ganz klar feststellen, ist das Wasserproblem. Der Fluss Bruno bei uns, der unsere Wasserquelle eigentlich auch ist. Wir haben keinen Zugang mehr zu diesem Fluss. Man hat festgestellt, dass das Wasser von diesem Fluss mittlerweile mit Schwermetallen belastet ist. Man hat festgestellt, dass sogar der Fluss Rancheria, das ist ein größerer, der größte Fluss eigentlich, die Wasserquelle in der ganzen Region Guajira, selbst diese Quelle ist mittlerweile schon belastet. Das ist jetzt nicht ein Thema, was wir jetzt in unserer Datenbank erforschen, aber für meine Reise nach Deutschland habe ich da auch ein bisschen nachgeforscht. Die Guajira ist auch eine Gegend, die unter, sag jetzt mal, Hungersnot, Mangelernährung, Ernährungsarmut leidet. Und man hat festgestellt, dass eine der Hauptursachen für diese Mangelernährung, Ernährungsarmut, der fehlende Zugang zu sauberem Trinkwasser ist.
Es la falta de acceso a agua potable.
Andrea, der Fluss heißt aber nicht wirklich Bruno, oder?
Bueno, el arroyo se llama Fray Bruno en español, pero tiene un nombre en Wayunaiki, Yoluna. ¿Lo pronuncié bien?
Yoluna.
Der Fluss heißt tatsächlich Bruno. Bruno auf Spanisch, denn in der Sprache der Indigenen, der Wayuu in der Gegend, auf Wayunaiki, heißt der Fluss Jouruna. Und Jouruna ist einer der größten Flüsse, der halt durch diese Glencore-Mine Cerrejón betroffen ist. Es ist so, die Mine breitet sich gen Norden aus und grenzt da jetzt quasi an eine natürliche Grenze, nämlich diesen Fluss Bruno, der quasi das Wachstum der Mine in Richtung Norden verhindert. Und dazu hat man den Fluss, der eine Gesamtlänge von 26 Kilometern hat und einen wichtigen biologischen Korridor darstellt, der zwei Großregionen, nämlich einerseits das Grenzgebiet zu Venezuela und andererseits die Sierra Nevada und Santa Marta miteinander verbindet. Dieser 26 Kilometer lange Fluss wurde 2016 um 3,6 Kilometer umgebettet. Ja, man hat ihn also verlagert. Das hat zur Folge, dass der Fluss nach und nach austrocknet. Und das gibt wiederum dann dem Minenkonzern die Ausrede zu sagen, ja, wenn der Fluss sowieso trocken ist, dann können wir ja jetzt weiter in Richtung Norden expandieren.
Hay una excusa de la empresa para entonces seguir expandiendo la mina hacia el norte.
Jetzt haben wir ja gerade gehört, dass der Bruno eigentlich einen anderen Namen hat auf Wayunaiki. Das heißt, du gehörst den Wayuu an. Was bedeutet das für dich?
Pues sí, hago parte del pueblo Wayuu.
Was genau möchtest du wissen, was für mich bedeutet? Der Name von dem Fluss Jouruna, was bedeutet Jouruna? Oder möchtest du wissen, was bedeutet diese ganze Situation, mit wie mit dem Fluss umgegangen wird für uns?
Also ich glaube, ich ziele darauf, die Juarez-Halbinsel war ja Teil der spanischen Kolonien. Und wenn ich das richtig gelesen habe, wurden die Wayuus versklavt und ausgebeutet von den spanischen Kolonisten. Mich würde interessieren, siehst du da eine Verbindung zu heute, wie die Mine jetzt gebaut wird auf eurem Land und wie euch die Lebensgrundlage durch die Mine entzogen wird? Siehst du eine Verbindung zum Kolonialismus oder zur Diskriminierung, weil ihr eine indigene Gemeinschaft seid?
Eso siempre lo hemos conversado con el grupo del banco. Yo creo que ante eso hay una como que hay una conexión.
Das ist eine gute Frage, die wir auch in der Datenbank sehr viel diskutiert haben. Und natürlich gibt es da eine Verbindung. Der Kolonialismus, der hat sehr viel physische Gewalt gebracht. Natürlich auch Rassismus, Diskriminierungen. Aber wenn wir es genau betrachten, dann sehen wir eigentlich bis heute keine wirkliche Änderung dieser Situation. Ja, die Kolonialisten haben versucht, die Denkweisen zu ändern, haben versucht, ihre eigene Kultur den Völkern aufzuerzwingen. Und heute sind es eben Konzerne, die versuchen, unseren Reichtum auszubeuten. Aber die Weisen, die Arten haben sich kaum verändert seit damals. Also da gibt es definitiv Ähnlichkeiten.
No hay para mí mucho cambio, sigue como que el mismo modo.
Was genau macht die Datenbank?
Bueno, el banco de datos.
Zur Hintergrundinformation der Datenbank Samuel Arregocés und wie diese Datenbank entstanden ist. Ein paar Infos. Der Ursprung von dem Ganzen ergab sich als Reaktion auf Menschenrechtsverletzungen im Territorium Wasser und Leben. Das ist diese Gemeinschaft, die Gegend, in der wir leben. Und aus dem Wunsch heraus, die Kräfte zu vereinen, um gemeinsam für unsere Rechte für die Umwelt zu kämpfen. Der Wunsch, etwas Eigenes zu kreieren und selbst zu erzählen, wie die Situation vor Ort ist, um über die Situation in dieser Gegend, wo die Mine Cerrejón, die vom Konzern Glencore betrieben wird, aus eigener Erfahrung zu berichten, dass wir selber aus unseren Erfahrungen heraus berichten können. Eben dazu wurde diese Datenbank Samuel Arregocés gegründet. Jetzt, wer ist Samuel Arregocés? Samuel Arregocés ist vor etwas mehr als einem Jahr gestorben. Er war ein wichtiger Anführer hier in der Region. Er war ein Afro-Wayuu-Anführer, ein Afro-Guajiro-Anführer, afro-kolumbianischer Anführer, der in den letzten 43 Jahren seit der Vertreibung aus seinem Territorium stets für das Territorium gekämpft hat und auch dafür zu berichten, was hier tatsächlich abläuft. Sein Wunsch war es immer, alle Beteiligten, die Anführer, die Bauern, die Bewohner, die Afros, die Guajiros, die Guajos, alle an einen Tisch zusammenzubringen und gemeinsam aus der Erfahrung heraus Informationen, Daten, Fakten zu sammeln. Was macht die Datenbank? Die Datenbank arbeitet daran, zu erforschen, zu dokumentieren, wie der Extraktivismus und welchen Einfluss dieser Extraktivismus in der Guajira auf die Region hat. Und jetzt werden wir wahrscheinlich im nächsten Jahr, eigentlich war es für dieses Jahr geplant, werden wir eine Veröffentlichung herausbringen, wo wir einige dieser Ergebnisse veröffentlichen werden.
Wo werdet ihr denn das veröffentlichen? Wird es sozusagen auch hier in Deutschland zugänglich zum Beispiel oder auf Englisch oder für wen veröffentlicht ihr das?
Anteriormente, antes de mi llegada a Alemania, se tenía previsto también.
Unser Ziel ist, diese Informationen weltweit zugänglich zu machen, dass wir diese Veröffentlichung auch auf Deutsch und vor allem auch auf Englisch übersetzen werden. Jetzt im Moment kann ich noch nicht genau sagen, wie diese Veröffentlichung sein wird, weil das alles ein kollektiver Prozess ist, eine kollektive Entscheidung, die wir mit dem Kollektiv klären müssen. Wir haben da momentan noch Themen, die wir mit Ministerien und Behörden klären müssen. Es gibt von staatlicher Seite da noch einiges zu klären. Und da werden wir natürlich diese Information auch mit Andrea von der Kampagne Free Bruno, die ja auch hier jetzt heute mit dabei ist, teilen, um eben sicherzustellen, dass der Zugang zu diesen Informationen auch eben dann vor Ort, in dem Fall jetzt in Deutschland, gegeben ist. Uns ist es wichtig aufzuzeigen, wie man versucht, der Bevölkerung in diesen Gegenden, die da betroffen sind, eben ihre Autonomie, ihre Entscheidungsbefugnisse zu nehmen. Und dafür ist es natürlich ganz wichtig, dass wir eben diese Allianz dann zum Beispiel auch mit Andrea und mit anderen Organisationen, mit Free Bruno haben, um eben auf diese Situation hinweisen zu können.
Dankeschön. Ich kann mir vorstellen, dass so eine Publikation nicht gerne gesehen wird von den Leuten, die die Mine betreiben oder auch die Leute, die davon profitieren. Auch der Staat Kolumbien mag sicher nicht gerne so eine Publikation sehen.
Ich glaube, dass die Sicherheitslage nicht nur in der Guajira, sondern im ganzen Land, insbesondere für soziale und ökologische Anführer, eine sehr kritische ist. Und ich glaube, da brauchen wir nicht weiter uns zu äußern.
Dankeschön.
Muchas gracias.
Andrea, wie habt ihr euch beide kennengelernt?
Durch die Arbeit mit Free Bruno habe ich Kontakt mit der Plattform La Guajira Le Habla al País. Das ist ein Zusammentreffen, sagen wir so, von drei Organisationen: SINEP, CAJAR und SENSAT, plus die Gemeinden, die Wayuu-Gemeinden, Afro-Kolumbianer und kleinen Bauern. Und durch die Arbeit mit diesen Organisationen habe ich Kontakt zu SINEP. Und SINEP ist die Organisation, die diese Datenbank Samuela Regoces koordiniert, zusammen mit den Gemeinden. Als wir über die Interesse gesprochen haben, eine Person aus der Region hier einzuladen, lag natürlich diese Entscheidung nicht an uns, wem kommen sollte, sondern es sollte natürlich dort ausgesucht, diese Person ausgesucht werden. Und so haben wir uns kennengelernt.
Das heißt, du bist auch Kolumbianerin, aber ihr habt euch nicht in Kolumbien kennengelernt, sondern in Deutschland.
Ja, Kolumbien ist sehr groß. Wir haben beide quasi bemerkt, es treffen sich zwei Welten, obwohl wir im gleichen Land sind. Und man lernt von jeder ein bisschen. Und das ist sehr schön. Das ist sehr wertvoll.
Ja, also natürlich, ich kenne ja auch nicht jede deutsche Person. Das wäre ja auch komisch. Das heißt, ihr habt euch über die politische Arbeit kennengelernt.
Genau.
Warst du denn schon mal in der Gegend?
Ja, ich hatte das Glück, letztes Jahr im Sommer nach La Guajira zu reisen. Da war ich bei Arroyo Bruno. Ja, das war einfach wunderschön, weil das hat mich auch viel an meine Kindheit erinnert, die Landschaft. Man denkt, La Guajira ist trocken, es ist eine Wüste, aber La Guajira hat auch etwas Ähnliches wie Regenwald, tropisches Trockenwald. Aber wenn die Flüsse, wenn Wasser da ist, es blüht alles, es ist wunderschön. Und das hat mich viel an meine Kindheit gebracht in der östliche Seite von Kolumbien, die Llanos Orientales, Flachland. Damit will ich sagen, das war nicht nur eine Reise zu einem geografischen Ort, sondern auch eine Reise in mein vergangenes Leben. Da konnte ich viele Gefühle wieder in mir haben. Das war sehr schön.
Camilla, wie bist du dazu gekommen? Ich meine, wie kennst du die beiden?
Zusammen mit Rocío Rueda und Maris Kottweis haben wir die dekoloniale Begegnungen
in Frankfurt
teilgenommen. Und das war richtig schön. Also da haben wir mehr voneinander auch erfahren. Und mit Andrea kennen wir uns über unsere Arbeit auch von Tellar und Fribruno. Da hatten wir eine Veranstaltung hier in Tübingen. Das war in Präsenz mit Andrea dabei und online mit Kolumbien. Also es ist einfach das Thema, obwohl ich nicht aus La Guajira komme, also ich komme aus Boyacá, also das ist in der Nähe von Bogotá. Ich glaube, wir haben sehr viele Gemeinsamkeiten. Und ich arbeite auch mit dem Thema Rohstoff, also Rohstoffgerechtigkeit und Rohstoffwende. Und seit die Kampagne gibt, haben wir Kontakt gehabt. Und wir haben sogar letztes Jahr Silvester gefeiert. Dann gibt es auch, also außer die Arbeit, gibt es auch eine sehr schöne persönliche Beziehung. Genau.
Ich finde das eine spannende Frage. Also ihr seid beide, alle drei aus unterschiedlichen Teilen von Kolumbien. Zwei von euch sind jetzt in Deutschland. Wie kann man da gut zusammenarbeiten? Also es gibt ja auch Zeitunterschiede, die Umstände sind ganz unterschiedlich. Vielleicht ist auch der Zugang zu Internet unterschiedlich.
Pues hay un, creo que un ejemplo clave, que fue lo que viví con la compañera Andrea.
Da können wir ein konkretes Beispiel nehmen, jetzt der Austausch mit Andrea. Ich hatte das Problem, dass natürlich das Netz in der Comunidad, in der Gemeinschaft, in der Siedlung nicht so gut war. Dann bin ich auf die Leute von CINEP zugegangen und die haben mir dann Internetverbindung zur Verfügung gestellt und so konnte ich dann den Austausch mit Andrea machen. Es ist nicht immer einfach, aber wir finden Wege.
Und sind dann so Begegnungen wie beim Festival Dekoloniale Begegnungen in Frankfurt, ist es dann wichtig, dass es sowas immer wieder gibt? Also ist es dann was euch in eurer gemeinsamen Arbeit bestärkt?
Ja, also es ist sehr wichtig. Die Motivation, die dekoloniale Begegnungen zu machen, hatten wir letztes Jahr. Also letztes Jahr haben wir das erste Treffen gemacht. Und es war nicht nur wegen La Guajira, sondern allgemein dieses Wohlzustand, den wir hier haben, ist nicht gratis. Es kostet einen hohen Preis in anderen Regionen. Und durch La Guajira wird man einfach sensibilisiert, was kommt, was spiegelt sich nicht nur dort, sondern woanders. Und es ist Kolonialismus, nur in anderer Form. Also man kann nicht sprechen von Postkolonialismus. Es ist reiner Kolonialismus, eine Kontinuität. Und das betrifft nicht nur Extraktivismus, sondern es betrifft auch wir Menschen, wie wir in der Stadt leben, wie die Preise in den Mieten sind, wo Menschen einfach nicht eine Miete bezahlen können, was Patriarchat auch mit uns macht, wie wir dieses System akzeptieren. Also das ist alle Formen von Kolonialismus, die eine neue Version jetzt haben und die wir uns gewöhnt haben. Deswegen war wichtig, diese Treffen zu machen. Nicht nur, um darüber zu sprechen, sondern auch ein Ventil zu finden, wo man nach außen das zeigen kann und sich mit anderen Menschen zusammenfinden kann, die das Gleiche empfinden und irgendwie Wege zu finden, wie wir gegen dieses System agieren können, wie wir kreativ auch gegen dieses System agieren können und was wir auch noch von anderen Menschen lernen können, weil wir selbst aus der Stadt Bogotá, Kolumbien, es ist auch eine eurozentrische Perspektive, was wir haben und wie wir uns davon auslösen können, das können wir nur, indem wir Menschen hören, zuhören, die das nicht leben, die diese Art von Entwicklung unter Führungszeichen nicht leben.
Also ich möchte gerne noch was dazu sagen. Ich glaube, für euch, die hier beide aus Kolumbien kommt, ist es ganz selbstverständlich, dass ihr mit anderen Kolumbianerinnen redet. Aber mir fällt öfters auf, dass es eben eigentlich nicht selbstverständlich ist, dass wir die Leute zu Wort kommen lassen hier in Deutschland, die selber von den Situationen betroffen sind. Also jetzt zum Beispiel von diesem Steinkohleabbau. Deswegen finde ich das schon auch was sehr Besonderes, dass ihr diese Orte der Begegnung schafft. Und deswegen finde ich es auch wichtig, damit eben nicht über Menschen geredet wird, sondern dass Menschen selber berichten können.
Also ich denke, als Verein haben wir schon seit langem uns mit dem Thema beschäftigt. Und wir kommen von das Konzept globales Lernen. Das ist, wir lernen voreinander und miteinander. Diese Perspektivenwechsel, diese kritische auch Blick, das hatten wir in unserer Arbeit. Das ist sehr präsent. Ich sehe heutzutage, dass viele Organisationen mit dem Thema Dekolonialität und Kolonialismus beschäftigen. Es ist einfach wichtig, dass wir diese dekoloniale Perspektive mitbringen und beibringen, um die Ursache auch in unsere Geschichte richtig zu gucken und nach Alternativen oder Handlungsmöglichkeiten von verschiedenen Problematiken zu finden. Die Perspektiven sollten am Tisch sein. Es ist nicht dasselbe, wenn ich über ein Thema rede oder über eine Person, eine Gruppe rede. Wenn es möglich ist, es ist immer gut und wichtig, dass die Stimmen der Protagonistinnen dabei sind.
Ich würde gerne zurückkommen auf Rui Bruno. Würdest du sagen, es gab in diesen 3 Jahren seit der Gründung Erfolgserlebnisse? Habt ihr schon was erreicht?
Die Frage ist sehr schwierig, weil natürlich, wir haben uns 3 Ziele. Am Anfang war nur ein Ziel, die Befreiung der Bach Bruno. Und das war natürlich, ich würde nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber es ist sehr, sehr schwer zu erreichen. Und man braucht Erfolge, sonst würde man sehr schnell frustriert und man würde sofort aufgeben. Also deswegen, die anderen 2 Ziele, die uns vorgenommen haben und von denen wir über Erfolge sprechen können, das ist die Suche nach Anerkennung der Verantwortung von zum Beispiel die Stadt Frankfurt wegen Kohleabnahme bis 2013 für ihre Energie. Verantwortung von der Deutsche Bank, weil die Deutsche Bank ist eine Finanzpartner von Glencore, das Konzern, die El Cerrejón gehört. Verantwortung auch von den Menschen, die sich nicht Gedanken machen, woher diese Energie kommt oder was es bedeutet. Und dieser Schritt, Verantwortung zu erkennen, es ist sehr lang, aber erst wenn man merkt, dass die Leute aufmerksam werden, dass die Deutsche Bank eventuell sagt, okay, lass uns sprechen. Also hatten wir bei einer Aktion dieses Jahres, wo wir vor die Deutsche Bank waren, ein E-Mail bekommen, ob wir mit denen sprechen wollen. Also das sind kleine Erfolge. Der andere Ziel ist zum Beispiel, es hat viel zu tun mit diesem Kolonialismus, mit diesem Eurozentrismus. Ich lerne viel dabei, also ich habe das nicht studiert, aber ich lerne viel auch über mich selbst und wie man sich selbst auch von verschiedenen Sachen lösen kann. Was bedeutet Wahrheit? Was bedeutet Wissen? Wer soll uns sagen, wer das Wissen hat? Wer soll uns sagen, warum wir hier sind oder ob wir Recht haben auf die Natur? Und dieses Wechsel von Gedanken, das ist, was wir mit den dekolonialen Begegnungen machen. Und das ist für uns ein großer Erfolg, ein Riesenerfolg, weil wir haben uns richtig so zusammengetan und wir wachsen zusammen. Ja, also prinzipiell in La Guajira, leider haben wir keine Erfolge, wo wir erzählen können, aber man gibt nicht auf. Wir bleiben dran.
Unser Podcast ist ja für junge Menschen. Wenn ich denke, als ich so ungefähr 20 war, da habe ich in Berlin gelebt und habe selber noch mit Kohle geheizt. Und auch später habe ich im Zirkuswagen gewohnt und habe mit Kohle geheizt. Also ich kann mich sehr genau erinnern, wie das sich anfühlt, Kohle aus dem Kohlekeller holen und das Heizen. Wenn ich jetzt an meine Kinder denke, die sind 14 und 17, die kennen Kohle nur als Stift zum Zeichnen. Wofür brauchen wir überhaupt Kohle in Deutschland, Andrea?
Ja, also das ist für die Industrie sehr wichtig. Das erzeugt viel Energie. Also die Kohle, die man aus El Cerrejón abbaggert, das ist Steinkohle. Das ist Hauptsache für die Erzeugung von Energie. Auch die Stadt Frankfurt, wie gesagt, hat für seine Kraftwerke, Mainova heißt die Firma, die Kohle von El Cerrejón gekauft hat. um die Energieversorgung von Frankfurt zu versichern.
Okay, das heißt, wir brauchen immer noch die Kohle, damit es bei uns warm ist. Dann holen wir die Kohle aus Kolumbien, damit es bei uns warm ist.
Die Zahlen sind sehr unsicher. Also deswegen gehen wir sehr, sehr stark auf das Thema Verantwortung, weil die Konsequenzen, die die Menschen in La Guajira jetzt erleben müssen, sind aufgrund dieser Kohle, die schon seit vielen, vielen Jahren vorher abgebaggert wurde. Also die Natur kann sich nicht so schnell erholen. Die Flüsse sind sowieso weiter kontaminiert. Also es ist egal, ob sie seit 20 Jahren keine Kohle mehr kaufen. Die haben das gemacht.
Denkst du, wir brauchen Kohle noch in der Zukunft?
Ich glaube, wenn wir weiter so konsumieren bis jetzt, brauchen wir Kohle. Und wenn wir weiter Kriege unterstützen wollen, brauchen wir Kohle. Weil für die ganze Rüstungsindustrie wird Kohle gebraucht. Also, es ist alles zusammen verbunden. Also wenn der Mensch, wenn die Regierungen, wenn es gibt Länder, die glauben, die einzige Hoffnung, um miteinander zu leben, ist ein anderes Land, anderes Volk zu vernichten und das mit Gewehren, jetzt fällt mir das Wort.
Mit Rüstung. Mit Waffen.
Genau. Das wird natürlich mit Kohle alles gemacht. Also diese Energie, die man braucht. Es gibt andere Wege natürlich, aber es ist auch nicht die Lösung, auch wenn man an andere Möglichkeiten denkt, weil der Feind ist nicht der Kohle, sondern wie man diese Kohle aus der Erde rausnimmt, weil wenn wir über Kupfer oder Lithium spricht, wenn wir über Elektroautos sprechen, okay, das ist saubere Energie. Aber Kupfer, Lithium kommt auch aus der Erde. Menschen werden auch vertrieben, um Zugang zu diesen Mineralien zu erhalten. Also es wiederholt sich das Ganze.
Camilla, du möchtest auch noch was dazu sagen. Ich sehe es dir an.
Ich habe den Titel von der ersten Veranstaltung, die wir zusammen gemacht haben. Das war Abrir un hueco para cerrar otro.
Oder auf Deutsch heißt es ein Loch schließen, um ein neues zu öffnen.
Genau, ja. Genau, also das, was ich sagen möchte, wir müssen Alternativen finden, um das Konsum zu reduzieren, Regelungen auch zu finden. Es geht nicht weiter so, ja, egal ob Kohle oder andere Energiequellen. Also wir müssen unseren Konsum ändern und die Politik muss auch handeln.
Die Ressourcen sind nicht unendlich, sondern sie sind endlich.
Ja.
Eine Frage, ich weiß nicht, ob die zu beantworten ist, was müsste denn passieren, damit El Cerrejón schließt und ist das dann überhaupt eine Lösung? Weil da arbeiten ja 10.000 bis 11.000 Menschen, die wären alle arbeitslos, wenn die Zeche schließt. Gäbe es denn eine Alternative?
Ich habe auch nicht die Antwort, ganz klar. Natürlich, es ist eine Arbeitsquelle, aber jetzt kommen wir wieder zu dem Thema, wenn Cerrejón schließt, könnte vielleicht sein, dass der Bach Bruno wieder zurück in sein ursprüngliches Bett gelegt wird, könnte sein, aber wahrscheinlich nicht, weil es gibt auch Kupfer in der Region und es gibt auch Lithium und man plant auch Windparks. Also wenn Cerrejón nicht da ist, dann werden andere kommen.
Werden denn die Menschen, die da wohnen, überhaupt gefragt, was da auf dem Land passiert?
Ja, das ist die ILO-Konvention 169, glaube ich, ist das. Die Gemeinschaften, die Gemeinden sollten konsultiert werden.
Pues consultado, yo creo que con la empresa nunca se ve el tema de consulta.
Also die Frage ist ganz einfach zu beantworten. Wir fühlen uns nicht wirklich beteiligt an diesen Entscheidungsprozessen. Was das Unternehmen da macht, ist ein Keil zwischen den Menschen zu treiben und die Hälfte der Menschen eine Information, der anderen Hälfte eine andere Information zu geben. Und vor allem stellt das Unternehmen keine Tatsachen wirklich dar. Da wird positiv geredet, was das für Einflüsse hat. Man redet nur über die positiven Seiten dieser Mine, aber die negativen Aspekte, die werden der Bevölkerung gar nicht mitgeteilt. Es gibt da keine Transparenz. Und wo es keine Transparenz gibt, da kann man auch nicht über Beteiligung reden.
Y también quiero agregar porque hay veces cuando es tema también del tema de la consulta.
will noch ein anderes Beispiel nennen. Das Unternehmen kommt mit technischen Ausarbeitungen, technischen Aspekten, technischen Planungen und Zeichnungen und Explikationen und Erklärungen, die einfach die Kenntnisse der Bevölkerung vor Ort übersteigen und allein auch die Sprache übersteigen. Ja. Die Sprache, die in diesen Berichten verwendet wird, das ist eine Sprache, da muss man wirklich Umweltwissenschaften oder Ingenieurswissenschaften studiert haben, um zu verstehen, was auf diesen Papieren da steht, was die uns sagen wollen. Da gibt's keine Transparenz. Wenn ich will, dass die Bevölkerung beteiligt wird, dass die Bevölkerung es versteht, dann muss ich es doch in der Sprache der Bevölkerung wiedergeben. Da muss ich zumindest so runterbrechen, dass es auch jeder versteht. Und das Unternehmen macht genau das Gegenteil. Da ist keine Absicht der Beteiligung. Da ist keine Absicht der Transparenz.
Lo mínimo es buscar la metodología y la pedagogía de hacerse entender y hablar el mismo idioma con la persona con que se está sentando a consultar.
Ich komme zu den letzten Fragen. Wie können wir denn hier in Tübingen, bei dir in Ruachia, wie können wir da gemeinsam handeln für Ressourcengerechtigkeit? Wie können wir zusammen weiterkämpfen?
Yo creo que ha sido una de las mayoría de las preguntas donde me ha tocado hacer incidencia política. Creo, en mi punto de vista, mantener la conexión, seguir informándonos.
Ganz wichtig ist, dass wir Kontakt halten, dass wir schauen, wie wir den Einfluss und die Folgen von diesem Abbau lindern können, indem wir informieren, indem wir Bewusstsein schaffen. Denn es geht nicht um die Kohle, wie Andrea vorhin gesagt hat. Es geht nicht um das Produkt oder um die Metalle, sondern es geht um den Abbau. Selbst wenn Unternehmen wie die Carbonera del Cerrejón, das ist ein Tochterunternehmen von Glencore, was die Mine im Cerrejón betreibt, behauptet, verantwortungsvolle Minen zu betreiben, dann sehen wir am Beispiel Cerrejón, dass das nicht verantwortungsvoll ist. Denn verantwortungsvolle Minen würden heißen, dass keine Flüsse zerstört werden müssen, dass keine Umweltzerstörung stattfindet, dass keine Abholzung stattfindet, dass keine Vertreibung von Menschen, die dort leben, stattfindet. Ich will gar nicht darüber reden, wie viele Flüsse bereits umgeleitet wurden. Wer sich da näher damit befassen will, da gibt es eine Zeitschrift, die heißt Noche y Niebla in der Ausgabe 61, da wird sehr darüber berichtet. Je mehr wir es in die Öffentlichkeit bringen, desto mehr Menschen, wenn es auch nicht viele sind, aber Stück für Stück erreichen wir doch mehr Menschen, die sich dieser Kampagne und diesen Zielen anschließen. Und so können wir Informationen weitergeben, wir können sensibilisieren und wir können auch die Rechte der Natur einfordern. Denn darum geht es eigentlich, dass die Natur auch Rechte hat. Und die Rechte der Natur werden mit Füßen getreten, würden die Rechte der Natur beachtet, dann gäbe es diese ganze Geschichte so gar nicht. Es gäbe keine Vertreibung, es gäbe keine Umweltbelastung. Das Problem ist nicht die Kohle, das Problem ist der Kapitalismus, das Problem ist der Extraktivismus und das Problem ist ganz klar auch der Klassizismus. Denn diese ganzen Systeme wirken doch darauf hin, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer werden. Und damit sind wir nochmal bei dem Thema, was ich vorhin erwähnt habe, was nicht der Hauptpunkt unserer Forschung ist, aber was doch ein gravierendes Problem ist, was mit dieser Situation zu tun hat, die Mangelernährung. Die Mangelernährung ist ein Problem, die sich daraus ergibt, dass Armut und Extraktivismus sehr eng miteinander verbunden sind. Das sind die Konsequenzen von dem Extraktivismus, es sind die Konsequenzen von dieser ganzen Situation. Die Wasserarmut nimmt zu und ich selber als Guayu, als Mutter, ich habe das nie so wirklich wahrhaben wollen und vielleicht auch nie so wirklich gesehen. Aber wenn man die Augen aufmacht, stellt man fest, dass es diese Mangelernährung schon lange gibt. Das ist kein neues Phänomen. Die gibt es seit den 1990er Jahren. Aber jetzt viel stärker seit 2013. Da hat ja dann die kolumbianische Regierung dann irgendwann auch die humanitäre Krise ausgerufen. Klar, man kann nicht bezweifeln, dass das Land, dass der Staat einiges unternommen hat. Aber das Problem mit dem Wasser, wenn ich mit Leuten in Riohacha oder in Uribia rede und der mangelnde Zugang zu sauberem Trinkwasser fördert eben genau diese Mangelernährung. Die Kleinsten, die Kinder, die Jungen sind am stärksten davon betroffen. Ja? Und das schlimmste Beispiel, was mich wirklich sehr betroffen gemacht hat, war eine Mutter aus Uribia mit 15 Kindern, die alle schwer unterernährt sind. Uribia liegt 20 Minuten entfernt von hier. Ja, Uribia können wir mit dem Auto problemlos erreichen. Wenn da ein Auto hinkommt in 20 Minuten, da muss es doch möglich sein, auch einen LKW mit Trinkwasser dahin zu liefern. Das ist wirklich ein Problem.
Also dann denke ich, Camilla, Matthias, wir werden noch Veranstaltungen machen in Tübingen mit Teller und verstrickt zu Free Bruno, oder?
Ja, das wollte ich sagen, dass wir dranbleiben. Teller aus Tübingen hat vieles vor und wir haben bis jetzt so schöne Kooperationen mit Free Bruno gemacht, dass auch eine Einladung an die Menschen, die gerade uns hören, dass sie sich informieren, dass sie auch aktiv werden.
Wenn ich es richtig weiß, hast du ein Kind. Was wünschst du dir für die Zukunft deines Kindes? Wie möchtest du gerne, dass die Zukunft aussieht?
Ja, das ist richtig. Ich habe einen Sohn. Er ist jetzt 3 Jahre alt. Und wenn ich an die Zukunft meines Kindes denke, wenn ich mir für mein Kind, für die Zukunft meines Kindes etwas wünschen darf, dann wäre es, dass es in der Guajira keinen Extraktivismus mehr gibt, dass die Kinder ihre Kindheit leben dürfen, dass die Kinder von der verbleibenden Natur noch ein bisschen saubere Natur, reine Natur erleben dürfen, dass sie das wenige verbleibende Wasser, was es noch gibt, nutzen dürfen, dass sie das wenige verbleibende Land, was noch übrig ist, nutzen und pflegen dürfen. Aber das ist ein Thema, wo wir dann auch über Energiewende reden. Ja, diese Wünsche, die ich hier äußere, dieser wirklich innerste Wunsch, dass es kein Extraktivismus mehr in der Guajira geben wird, ist wirklich schwer zu erreichen. Wir wissen, 2034 läuft der Vertrag mit dem Cerrejón aus, dann wird dieser Minenkonzern gehen. Aber wir wissen auch jetzt schon, dass schon der nächste Minenkonzern in den Startlöchern steht, um andere Abbauprojekte voranzutreiben. Deswegen wird es schwer sein, diesen Wunsch Realität werden zu lassen. Aber Träume kosten nichts. Und lasst uns doch träumen.
Andrea, was gibt dir Kraft zu kämpfen?
Eine Sache ist, wenn man sich mit Menschen zusammentrifft, die man weiß, werden für die gleichen Gefühle motivieren. Und dass man nicht erklären muss, dass wenn man die Welt sieht, wie jetzt ist, dass man traurig ist. Also zusammen mit den Menschen zu sein, die das empfinden, das gibt mir viel Kraft. Und zweitens, ja, die Welt ist einfach schön. Also es ist, manchmal denkt man, es gibt so viel Mist um uns herum, so viele Verrückte und alles Mögliche. Aber wir verlieren, wenn wir glauben, die sind die Mehrheit und die haben so viel Macht. Also wir können auch denen nicht den Macht geben, dass sie so wichtig sind. Ich glaube, wir haben viel Macht, weil wenn wir das nicht hätten, wäre alles schon runtergegangen, schon lange.
Also ich glaube auch, die Welt ist schön, aber die Welt ist auch nicht schön. Die Welt, in der wir leben, also eigentlich dieses System, es ist überhaupt nicht schön. Es ist sehr ungerecht. Ich bleibe trotzdem dran. Ich will ein Vorbild sein.
Was gibt dir Kraft, Camilla?
Diese Gedanke und dass ich zusammen mit anderen Menschen versuchen, ein bisschen diese Welt und dieses System zu ändern, das gibt mir sehr viel Kraft. Also euch gibt mir sehr, sehr viel Kraft. Genau.
El trabajo colectivo, porque de igual modo, así como hay personas que creen mucho en el extractivismo, como también hay personas que quieren contribuir para transformar y quieren un ambiente sano.
Was gibt mir Kraft? Die kollektive Arbeit, die Menschen und für uns ganz besonders hier als Guayú. Wir fühlen uns als Kinder dieser Erde und die Kinder haben immer die Aufgabe, ihre Eltern, ihre Mutter zu beschützen. Dann ist natürlich auch noch die Verbindung mit dem Territorium. Wir sehen unser Territorium auch als Frau. Wir wissen, dass auch Frauen unter Gewalt sehr leiden können. Deswegen können wir mitempfinden, wie unsere Natur leidet. Wir sehen, dass die Situation schlecht ist, aber wir sehen auch, dass es Menschen gibt, die helfen wollen. Wir wollen eine Planetin sehen, die gesund ist. Wir wollen eine Planetin sehen, die nicht unter Zerstörung und Extraktivismus leidet. Und deswegen geben mir sehr viel Kraft die Kollegen und Kolleginnen aus der Datenbank, die Gemeinschaft, das Territorium, Leben und Wasser, die Netzwerke. Und da denke ich jetzt an einen Workshop ein Beispiel, das ich mitgebracht habe, wie sich die Spinne ausdrückt. Wir können natürlich diesen ganzen Negativismus aufsammeln und es ist alles schlecht und immer schlechter. Oder wir können Netze spinnen. Netze guter Menschen. Und je mehr wir diese Netze spinnen, je mehr Menschen diese Netze unterstützen, desto stärker werden wir. Mit jeder Veranstaltung wächst dieses Netz. Und das ist das, was mich dazu animiert hat, nach Deutschland zu kommen, aus meinem Territorium rauszukommen, nach Deutschland zu kommen, um hier auch die Chance zu nutzen, politisch Einfluss zu nehmen, Bewusstsein zu schaffen und so gemeinsam für unsere Natur zu kämpfen.
Que es posible construir un mundo mejor, no como el capitalismo quiere o como el extractivismo busca, de cada día poner a la naturaleza de una manera tan vulnerable.
Ah, das ist wunderschön. Vielleicht kannst du auf Wayunaiki sagen, was bedeutet Ressourcengerechtigkeit für dich und das dann für uns in Spanisch übersetzen. Du kannst auch noch drüber nachdenken, dann kann vielleicht auch schon Andrea sagen, was bedeutet Ressourcengerechtigkeit für dich?
Das Wort Gerechtigkeit, also dass es Gerechtigkeit für alle ist. Also man kann davor alle Wörter machen. Genau, also ich glaube, es ist auch so, die vor dem Profit die Bedürfnisse der Menschen zu stellen.
Camilla, fällt dir was ein?
Ich bin total bei Andrea. Ja, wir sollten nichts ergänzen.
Justicia de recurso para mí lo miraría desde el pueblo étnico. Es sanain tuyare supunakamaka.
Also, sie würde den Namen Sunai Sukuna Kamaka auf Wayunaiki wählen für Ressourcengerechtigkeit, weil es da um Ressourcen geht, die unter der Erde sind und die nicht abgebaut werden dürfen.
Das ist toll, dass es dafür ein einziges Wort gibt. Andrea, du wolltest gerne noch was über die Energiewende sagen.
Ich sehe das immer noch, oder wir sehen das immer noch, hier über Energiewende gesprochen wird, aber nicht über eine gerechte Energiewende. Und ich glaube, als du gefragt hast, was wir von hier aus machen können, damit die Situation in La Guajira sich ändern oder überhaupt. Ich glaube, es wäre auch ein guter Anfang, wenn wir die Menschen hören, dass sie über Energiewende sprechen, einfach denen sagen, stell bitte das Wort gerechte davor, gerechte Energiewende. Und so können wir Menschen auch zum Denken bringen, zum Nachdenken bringen.
Danke, Andrea. Gibt es irgendetwas, was eine von euch noch jetzt noch sagen möchte zum Schluss?
Auch in Bezug auf, was wir von hier machen können. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, finanziell das Datenbank zu unterstützen. Das ist eine wissenschaftliche Arbeit. Das braucht natürlich Ressourcen.
Vielen Dank, dass du darauf noch hingewiesen hast. Das ist sehr wichtig. Möchte sonst noch eine was sagen?
Also ich persönlich möchte vor allem bedanken. Das ist für uns als Verein sehr, sehr wertvoll. Ja? Also einfach in solche Gespräche zu haben. Also danke dir auch, Hanna, dass du uns eingeladen hast.
Quiero agradecer por esta oportunidad que nos abrieron de poder contar un poquito sobre las problemáticas que tenemos en La Guajira.
Also, ich möchte danken für die Gelegenheit, hier über unsere Probleme, die wir da vor Ort haben. Wir haben jetzt über diese drei Orte geredet, aber es gibt 15 Orte in der Guajira, die da betroffen sind, dass wir darüber reden durften. Als Sprecherin der Datenbank, aber auch persönlich und auch für die Gemeinschaften, die wir in der Datenbank vertreten haben, darf ich ganz herzlich danken für diese Gelegenheit, denn es ist für uns eine große Herausforderung, über diese Informationen und diese Tatsachen auch bekannt zu machen.
Danke nach La Guajira und hier in Deutschland an Andrea und Camilla. Danke auch an Matthias für die Übersetzung. Verteilen macht mehr. Ein Podcast über Ressourcengerechtigkeit weltweit. Nachhören könnt ihr alle Sendungen auf vueste-welle.de oder verstrickt.org und auf allen gängigen Podcast-Portalen.
In der nächsten Episode geht es um Textilproduktion in Indien, wie aus Selbsthilfe ein internationales Handelsunternehmen werden kann. Verteilen macht mehr ist ein Projekt von Verstrickt, dem Tübinger Netzwerk für faire Textilien, Menschenrechte und Klimagerechtigkeit, in Kooperation mit dem Tübinger Freien Radio Wüste Welle. Es wird gefördert durch Engagement Global mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und Brot für die Welt.